Genau, ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst miteinander feiern können. So der zweite Gottesdienst in drei Tagen. Am vierten Advent haben wir hier mit rund 140 Leuten gefeiert. Es war mega schön. Ich würde jetzt gerne sagen, ihr müsst nächstes Jahr unbedingt kommen, aber wir hätten eigentlich gar keinen Platz mehr gehabt. Es war wirklich voll. Wir haben am Donnerstag, habe ich irgendwann das Anmeldeformular reingenommen und es war mega schön, mit so vielen Leuten hier zu feiern. Aber es ist auch mega schön, heute Morgen mit euch zu feiern. Weihnachten ist ja ein Fest mit einer langen Tradition. Der Jonas hat es schon angedeutet. Man liest dann so die Weihnachtsgeschichte im Kreise der Familie oder man macht auf irgendeine andere Art und Weise feiert man Weihnachten. So viele Leute gehen ja am 24. dann um Mitternacht in die Messe oder in den Gottesdienst oder man macht jedes Jahr das gleiche Essen. Ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Es gibt sogar so Familientraditionen. Bei uns, als wir noch Kinder waren, gab es immer Nudelsalat, weil wir nicht so lange warten wollten bis zur Bescherung. Irgendwann sind wir dann auf Raclette umgestiegen, weil wir uns dann besser abwarten konnten. Genau. Und in der Regel nähern wir uns ja auch den Weihnachtsgeschichten über die klassischen Texte. So als Pastor ist mir aber immer eigentlich wichtig, nicht nur irgendwelche Texte zu lesen oder Traditionen zu pflegen, sondern eigentlich, ich möchte gern zum Kern vordringen. Ich möchte gern immer wieder an Weihnachten, ist auch eine Herausforderung, so die gleiche Botschaft, Jesus kommt in die Welt, aber ich möchte gern zum Kern vorstoßen, aber nicht unbedingt auf den gleichen abgetretenen Wegen. Ich weiß nicht, wie oft ihr in den Bergen unterwegs seid, aber es gibt ja bei den Bergpfaden gibt's oft so Steine, die völlig glänzen und glatt sind, weil da so viele Leute drüber gelaufen sind und das sind immer die gefährlichsten Stellen, finde ich, weil man da am einfachsten ausrutscht und hinfällt. Und deswegen habe ich mich in diesem Jahr entschieden, mit euch Psalm 23 zu lesen, weil ich glaube, Psalm 23 passt wunderbar zu Weihnachten. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man eine Weile sich damit beschäftigt, und wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit, dann werdet ihr merken, er bringt uns auf eine wichtige und gute Spur. Wir haben schon einige Gottesdienste zu Psalm 23 gehabt. Das macht nichts, wenn ihr da nicht da wart. Ich werde manches wiederholen und uns mit hineinnehmen, vor allem in Vers 4. Aber jetzt lesen wir ihn mal zusammen. Der ist so kurz, dass wir den jedes Mal lesen können, 6 Verse. Also ich lese ihn euch vor und ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr möchtet, leise. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn, für alle Zeit. Wir haben uns bisher so mit den ersten drei Versen beschäftigt und ich habe versucht, uns zu zeigen, dass es in diesem Psalm nicht so sehr um Schafe geht, auch nicht so sehr um Idylle, sondern dass es um den Hirten geht. Um den Hirten, der Verantwortung für die Schafe übernimmt. Um den Hirten, der für uns sorgt. Und der David, der diesen Psalm geschrieben hat, war selber Hirte, hat selber Schafe gehütet und hat gewusst, dass es kein einfacher Job ist, sondern dass es ein verantwortungsvoller Job ist. Er spricht davon, dass er mit Löwen und Bären gekämpft hat, dass er sich sozusagen selbst tödlichen Gefahren ausgesetzt hat, dass er Weide suchen musste. Und dieser Psalm, der ist eigentlich ein fröhliches Bekenntnis dazu, dass Gott so ist wie ein Hirte. Dass er für seine Schafe sorgt, das ist voller Dankbarkeit, sagt David, ich habe einen Hirten und das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels. Aber es ist auch irgendwo eine Festlegung, David war ja auch König, dass er sagt, ich brauche einen Hirten. Ich als der oberste Führer Israels, auch ich brauche einen Hirten und das ist der Gott, den ich von meiner Kindheit her kenne. Und es ist eine Ermutigung, Ich kenne diesen Hirten. Er sorgt für mich. Er gibt mir Nahrung. Er verschafft mir Ruhe. Das ist kein unbekannter Gott, sondern er stärkt und erfrischt meine Seele. Und er verbirgt sich dafür mit seinem Namen und er führt mich sogar. Er prägt, er leitet und beschützt mich. Heute Morgen möchte ich ganz besonders mit euch Vers 4 anschauen, wo es heißt, du bist bei mir. Lesen wir nochmal hier kurz Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ich glaube, Vers 4 passt sehr, sehr gut zu Weihnachten. Denn zunächst mal zeigt Vers 4 und Weihnachten, es ist einfach nicht alles gut in unserem Leben und in unserer Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr morgens eure E-Mails aufmacht und hofft, dass keine schlechte Nachricht drin ist. Keine Nachricht, die euch stresst. Oder dass ihr denkt, ich will eigentlich gar nicht Nachrichten oder lesen oder Zeitung aufschlagen oder im Fernsehen schauen oder Radio hören, weil wieder eine neue schlechte Nachricht kommt. Irgendeiner, der irgendein Verbrechen gemacht hat, irgendeiner, der auf einem Weihnachtsmarkt ausgerastet ist oder planvoll einen Anschlag gemacht hat, irgendeiner, der Politiker, der wieder für eine Krise gesorgt hat. Wenn es dir so geht, dass du dieses Gefühl kennst, vielleicht auch das Gefühl, beim Arzt zu sitzen und die Angst zu haben, es kommt wieder eine schlechte Nachricht, dann weißt du, warum es Weihnachten gibt. Denn Weihnachten heißt, mit unserer Welt ist nicht einfach alles gut. Wir leben nicht in der Idylle. Wir leben nicht im Paradies. Und deswegen hat der Psalm 23 ein ganz realistisches Bild von unserer Welt. Und David sagt, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Aber David weiß eben um die Schatten, die wir in unserem Leben haben. Er weiß um Krankheit, er weiß um Streit, er weiß, dass es Tod und Schmerz gibt. David musste ja selbst fliehen, sein eigener Sohn trachtete ihm nach dem Leben, sein Vorgänger wollte ihn ausschalten, seine eigenen Fehler lasteten auf ihm schwer. Er hat ein Kind verloren. Leben im Schatten, ich glaube auch das kennen wir. Nicht für jeden sind diese Familienfeste an Weihnachten völlig entspannt und angenehm. Mancher denkt auch, wie überlebe ich diesen Besuch bei den Schwiegereltern, hä? Oder bei den eigenen Eltern. Und dann merken wir etwas von der Spannung, die es in unserer Welt gibt, von der Finsternis, wo in der Bibel die Rede ist. Weihnachten erinnert uns daran, dass Jesus in diese Welt kommt, weil nicht alles gut ist. Weil wir Gott nicht haben, weil Sünde, Teufel und auch wir selbst diese Welt zerstören, weil wir in kaputten Beziehungen leben, weil wir in einer kaputten Welt leben, weil unsere Beziehung zu Gott kaputt ist. Ich denke, Weihnachten erinnert uns daran, dass wir Gott brauchen. Aber das heißt auch, eigentlich sind wir gar nicht überrascht davon, dass wir Angst haben, dass wir Schmerzen erleben, dass wir Einsamkeit erleben, dass wir Leid erleben, dass wir Krankheit erleben. Denn das sind erwartbare Teile unserer Gesellschaft, unserer Welt. Christen verschließen ja nicht die Augen vor der Not der Welt und leben auch nicht einfach auf einem anderen Planeten, sondern erfahren selbst auch immer wieder, was es heißt, unter dieser Welt und in dieser Welt zu leiden. Und deswegen heißt Weihnachten zunächst mal, es ist nicht alles gut. Und das Zweite, was mir wichtig geworden ist in Psalm 23, aber gerade auch an Weihnachten, ist, und das ist ja das, was David hier zum Ausdruck bringt, Gott ist da. Obwohl ich durch finstere Täler gehen muss, obwohl ich vielleicht die Angst vor dem Tod kenne, obwohl es Schatten in meinem Leben gibt, fürchte ich mich vor keinem Unglück, Denn du, Herr, bist bei mir, nicht weil ich so tapfer bin oder so gut organisiert oder so gut vorgesorgt habe, sondern weil Gott bei mir ist, brauche ich mich nicht zu fürchten. Gott ist da. Und was heißt Weihnachten anderes, als dass Gott in diese Welt kommt? Ich kann euch sagen, eine der frustrierendsten Erfahrungen in meinem Leben ist der Kontakt mit Kundensupport. Ich nenne jetzt das Unternehmen nicht, aber wir hatten kürzlich so eine Situation, die beschäftigt mich bis heute. Da hat unser Nachbar Besuch von einem Techniker bekommen und auf einmal hat unser Internet nicht mehr funktioniert. An einem Freitag. Und Deborah hat den Techniker noch rauslaufen sehen und hat zu ihm gesagt, unser Internet funktioniert nicht mehr, seit Sie da sind. Dann hat er gesagt, ja, das hat nichts mit mir zu tun, ist davon gegangen. Und dann habe ich mich dahinter geklemmt und habe am Freitagabend da den Leuten angerufen. Und das Frustrierende ist, ja, jedes Mal, wenn man diesen sogenannten Kundensupport anruft, hat man jemand anders am Apparat. Und der kann natürlich sein Bedauern zum Ausdruck bringen, der trägt aber gleichzeitig keine Verantwortung. Und du musst da wirklich den Deutschen raushängen lassen, wenn du von dem was willst. Dann kannst du den Beine machen. Wirklich, ich hab bei dem Konkurrenzunternehmen angerufen, von dem der Techniker hat gesagt, ich weiß, sie können nichts dafür, aber mich frustriert das brutal. Es war gut, dass er wenigstens Verständnis gezeigt hat. Und ich habe dann hin und her telefoniert und natürlich Samstag, Sonntag kommt kein Techniker, oder? Sicher auch nicht ein Beinbruch, aber ich finde es sowas von frustrierend, dieser sogenannte Kundendienst, oder? Egal bei welchem Ding, du hast immer jemand anders am Apparat, verständnisvoll, aber er kann nichts dafür, bedauern. Und dann gibt's dann so die besonders netten Leute. Du merkst auch, die haben eigentlich gar keine Ahnung, oder? Die beten da irgendwelche Listen runter. Da erst guckst du im Internet, liest dir irgendwelche schriftliche Bedienungsanleitungen nach, was du noch machen könntest. Die müssen da dann testen, liegt's wirklich am Techniker? Das müssen die ja mal erstmal glauben, oder liegt's an deinem Gerät? Dann hat er mir noch erzählt, ja, es gibt ein neues Gerät. Ich könnte jetzt auch ein neues Gerät haben. Dann habe ich das bestellt, oder? Dann, wenn du dich wirklich ins Zeug hängst und es funktioniert nicht und sie kriegen es auch nicht via Fernwartung, die greifen ja dann auf deinen Router zu, dann kommt irgendwann ein Servicetechniker vorbei. Der Servicetechniker, der ist natürlich auch nicht schuld, aber der bringt es dann wenigstens in Ordnung. Und das neue Gerät, das war schlechter als das, was ich hatte. Deswegen habe ich dann nicht das alte zurückgegeben, sondern das neue. Und jetzt bin ich immer noch im Kontakt mit dem sogenannten Kundensupport, dass sie mir das alte Gerät nicht in Rechnung stellen, weil ich das neue zurückgegeben habe. Also bis vor ein paar Tagen war das so. Vorgestern hat Deborah mir dann geschrieben, es hat geklappt. Sie haben es von unserer Rechnung gestrichen. Aber ich weiß nicht, wie oft ich da angerufen habe. Und ich find, Weihnachten heißt, Gott kommt in diese Welt. Was wäre, wenn Gott unsere Probleme genauso lösen würde wie dieser Kundensupport? Ich finde, das ist doch ein guter Vergleich, mit dem wir uns mal deutlich machen können, was Weihnachten eigentlich heißt. Gott macht es nicht via Fernwartung. Er löst die Probleme in dieser Welt nicht einfach, indem er mit seinen Kräften, mit seinen geistlichen Kräften hier irgendwas manipuliert und was verstellt. Er gibt uns auch nicht einfach nur eine schriftliche Bedienungsanleitung oder so eine Stimme vom Himmel und sagt, hier, ich hab dich lieb, du könntest dich doch mal wieder für mich interessieren. Er gibt uns auch keine stellvertretenden Servicetechniker, die vorbeikommen und dann an irgendwelchen Schräubchen drehen, sondern er kommt wirklich selber in die Welt. Das ist doch das Krasse, was Weihnachten sagt, Gott wird Mensch. Für manche so unglaublich, dass sie es gar nicht glauben können. Schon damals schwierig zu begreifen. Es war ja nicht so, dass Maria das sofort verstanden hat oder Josef das sofort verstanden hat oder die Hirten das sofort verstanden hätten, sondern die haben alle Erklärungen gebraucht. Auch die Jünger bis hin zur Auferstehung. Es ist ja nicht so, dass die Leute gedacht haben, ah ja klar, leeres Grab, wunderbar, Jesus ist auferstanden. Sondern jeder hat es bezweifelt. Und das ist so phänomenal. Gott kommt in diese Welt. Er wird Mensch. Und nicht nur für einen kurzen Besuch. Der lässt nicht nur seinen bequemen Thronsaal und den Palast hinter sich, um mal kurz vorbeizukommen und ein Problem zu fixen, sondern er wird Mensch. Er lebt 30, 33 oder vielleicht 36 Jahre. Jesus ist ja nicht null vor Christus auf die, also nicht im Jahre null auf die Welt gekommen, weil der Mönch im Mittelalter sich verrechnet hat, sondern wahrscheinlich 6, 7 vor Christus. Ist ja lustig, gell? Aber es ist so. Aber Gott kommt in diese Welt und wird Mensch und lebt unter den Menschen und leidet unter den Menschen und erklärt den Menschen und zeigt den Menschen und liebt die Menschen. Das ist keine Papierliebe, keine Proforma-Liebe, keine Kundenbeziehung, sondern es ist echtes Interesse, was Gott zeigt. Gott kommt in diese Welt und er weiß, was es für Schatten sind, durch die wir gehen. Jesus hat Ablehnung erlebt. Jesus hat Unfrieden erlebt. Jesus hat Widerspruch erlebt. Jesus hat Schmerzen durchleidet. Jesus hat weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben oder Geld zu brauchen, um Sachen kaufen zu können. Jesus hat es miterlebt. Jesus ist in Gottesdienste gegangen, in der Synagoge und hat gesagt, ihr versteht nicht, was jetzt vor euren Augen passiert. Er war unzufrieden mit dem Judentum seiner Zeit. Er hat ihnen den Marsch geblasen, was sie im Tempel machen. Hat ihnen versucht zu erklären, dass sie scheinbar Gott nachfolgen, aber eigentlich Kommerz draus gemacht haben. Und hat ihnen erklärt, was Gott will, was er für einen Plan hat. Und hat angefangen, die Gemeinden zu gründen, nicht Kirchen zu bauen, aber Menschen zusammenzuführen, die Gott nachfolgen können. Hat sie eingeladen zur Umkehr, zum Glauben, zum Vertrauen, sodass Heilung geschehen kann, dass Erneuerung geschehen kann. Weihnachten heißt, Gott kommt in diese Welt. Und wir haben das vorhin gelesen bekommen. Matthäus 1, Vers 22 und 23. Da heißt es, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten, Jesaja, 700 vor Christus, gesagt, 7 Vers 14, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Natürlich heißt Jesus nicht Immanuel, sondern Jesus. Und Jesus heißt Gott rettet. Aber es ist der Name, der symbolische Name, der zum Ausdruck bringt, wer Jesus ist. Dass in ihm Gott mit uns ist. Und ist doch gar nicht selbstverständlich. Ja, bei mir hat noch nie der Unternehmenschef angerufen und sich entschuldigt für die Probleme und ist vorbeigekommen und hat sich selber gekümmert. Wer hat schon mal das Vorrecht, einen Bundesrat bei sich zu Hause begrüßen zu dürfen? Ich habe einen Kontakt auf Facebook, der hat Kardinal Schönborn, irgendwie so ein Kardinal aus Österreich, bei sich zum Mittagessen gedacht. Da habe ich gedacht, wow, wie hat der denn das hingekriegt? Aber hier, Weihnachten heißt, Gott ist mit uns. Gott selbst kommt in diese Welt. Er kümmert sich um uns, er geht uns nach, er kommt auf uns zu. Und das sind alles Dinge, die können wir uns mit Geld nicht kaufen, sondern die schenkt uns Gott. Und davon ist an Weihnachten die Rede. Du bist bei mir. Das heißt nicht, dass die finsteren Todestäler, die Schatten, die Probleme, dass die einfach weg sind, aber dass sich auf einmal meine Situation verändert. Denn du bist bei mir. Trotz Krankheit, trotz Schmerz, trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen. Gibt's auf einmal Perspektive und Licht und Hoffnung. Deswegen reden wir, so sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Deswegen wird im Advent immer wieder Lichttexte gelesen, weil diese Welt ohne Gott eigentlich finster ist. Aber Gott kommt in diese Welt. Und jetzt passiert im Psalm 23 was, und das ist eigentlich fast kurios, dass ich das erst gelernt habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, dadurch, dass ich eine andere Predigt gehört habe. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, vielleicht wisst ihr das schon lange, aber im Psalm 23 gibt's einen Wechsel. Der Psalm 23, wenn ihr euch den genau anschaut, Vers 1 bis 3 heißt es immer, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er leitet Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Aber in dem Moment, wo David von den Schwierigkeiten des Lebens spricht, davon spricht, dass Gott bei ihm ist, da bleibt er nicht beim Er, sondern da wird Gott zum Du. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Und der letzte Vers ist wieder anders. Aber an diesem Punkt findet ein Wechsel statt, vom Er zum Du. Das ist nicht einfach irgendjemand. Das ist nicht einfach irgendein Gott. Das ist nicht einfach irgendein Hirte, der für mich sorgt, sondern das bist du. Und Weihnachten heißt, Gott wird zum Du. Gott wird ansprechbar, Gott wird nahbar, Gott wird mein Gegenüber. Weihnachten heißt, es hat ein Wechsel stattgefunden. Gott ist nicht mehr weit weg, sondern ganz nah bei mir. Ich kann mit ihm auf Augenhöhe reden. Er spricht nicht von oben herab mit mir, sondern er kommt zu mir und er bietet mir das Du an. Und am Ende darf ich sogar Vater zu ihm sagen. So wie Jesus in diese Welt kommt, kommt er unscheinbar, aber nachhaltig. Keiner hat Angst vor einem Kind. Und dieses Kind wird groß und zeigt uns den Weg zum Vater. Und er sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld, damit du umkehren kannst. Damit du nach Hause kommen kannst zum Vater. Ich sterbe am Kreuz. Ich diene mit meinem Leben und mit meinem Sterben dir, damit die Tür zum Himmel weit aufgestoßen ist. Weihnachten heißt, Gott wird zum Du. Und deswegen ist Psalm 23 ein Weihnachtsvers. Noch ein paar Sätze zum Stock und zum Hirtenstab. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist irgendwas, da habe ich auch lange jetzt in der Vorbereitung drüber gegrübelt, warum Trost? Seit wann geben Stöcke Trost? Es ist so, dass das zwei Werkzeuge sind für einen Hirten. Der Stock ist etwas kürzer. Und den sehen wir nicht so sehr, aber der Stock ist eigentlich die Waffe vom Hirten gewesen. Neben der Schleuder konnte er auch den Stock einsetzen. Das war so ein relativ kurzer Stab, mit dem er eben auf feindliche Tiere einschlagen kann, mit dem er sie vertreiben kann oder mit dem er auch werfen kann. Das ist dieser Stock, der steht für die Schutz und die Verteidigung, die der Hirte seinem Schaf gibt. Und das steht auch für die Macht und Autorität des Hirten. Und der lange Hirtenstab, den kennen wir jetzt eher noch, oder? So dieser Stab, auf den sich der Hirte dann auch stützen kann, der steht für seine Fürsorge und für seine Gegenwart. Das ist der Stab, mit dem er seine Schafe, manche sagen, ich konnte es nicht recherchieren, aber manche sagen, dass er damit sozusagen die Schafe am Bein oder am Nacken herziehen kann oder dass er sie damit leiten kann, abgrenzen kann. Auf jeden Fall sagt David, dass die Gegenwart und das Handeln Gottes, dass es für uns Trost sein kann. Dass es uns die Angst nimmt, zu wissen, da ist ein starker Hirte. Dass es uns ruhig macht, dass da einer ist, der Mitgefühl für uns hat, der uns versteht. Einer, der mit seinen Worten in unsere Situation hineinspricht und uns führt. Ich denke, Stock und Stab stehen symbolisch für Gottes Wort, für Gottes Reden, für Gottes Handeln in unserem Leben. Für die Korrektur, die er uns gibt, für die Heilung, die er uns schenkt, von Wunden, von Verletzungen, von Verzweiflung, von Schmerzen. Es gibt ja nichts, was mehr wehtut, denke ich immer wieder, als Worte. Oder jeder, der verheiratet ist, der weiß, welche Macht Worte haben. Wie schnell wir uns mit Worten zutiefst verletzen können. Und Jesus kann das heilen. Jesus kann uns Versöhnung und Vergebung geben. Jesus kann uns neue Liebe füreinander schenken. Jeder weiß, wie wichtig es ist, dass Gott uns erklärt, wo Grenzen sind, die wir nicht überschreiten sollen, weil sie uns kaputt machen. Im Umgang miteinander, dass Hass und Neid und Lieblosigkeit zerstören, dass Habgier und Streit kein Segen für uns sind. Ich meine, dafür brauchen wir vielleicht nicht Gott, um das zu verstehen, aber um uns zu verändern, um zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, um zu lernen, dass es ein Reichtum gibt, der darin besteht, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns beschenkt. Um aufzuhören, nur um Materielles zu kreisen. Dafür brauchen wir Gott. Weil wir dann frei werden, ihn ins Zentrum zu stellen. Weihnachten heißt, es ist nicht alles Ordnung, alles gut in dieser Welt. Weihnachten heißt, wir gehen auch durch schwierige Zeiten. Aber Weihnachten heißt, Gott ist da. Er kommt in diese Welt. Nachhaltig, wirklich, persönlich. Und er bietet uns das Du an. Gott wird zum Du. Und wir dürfen seinem Führen, seinen Worten, seinem Vorbild folgen und erfahren dadurch Trost und Fürsorge und Schutz. Jesus nimmt dieses Bild vom Hirten auf im Neuen Testament und sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und er sagt, ich lade euch ein, Teil von meiner Herde zu werden. Deswegen ist Weihnachten die Einladung zum Vertrauen. Und wenn du wirklich Weihnachten feiern möchtest, dann musst du diesen Satz anfangen zu sprechen. Der Herr ist mein Hirte. Vielleicht als Bekenntnis. Vielleicht als Erinnerung, als Dankbarkeit. Vielleicht aber auch als Erklärung und Festlegung. Ich bin bereit, mich von diesem Hirten führen zu lassen. Ich brauche einen Hirten. Vielleicht aber auch als Ermutigung, dass du dich daran erinnerst, wie dieser Hirte ist. Nämlich einer, der für dich sorgt, der bei dir ist und mit dem du ganz persönlich reden kannst. Ich mache das immer wieder im Gebet, dass ich Gott mein Vertrauen ausspreche und ich möchte gerne auch jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das Angebot machst, unser guter Hirte zu sein. Und ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist nicht weit weg, sondern bist nah. Du hast dich mit unserer Welt identifiziert und du liebst diese Welt, du liebst auch uns. Danke für die Erinnerung heute Morgen daran, dass du es gut mit uns meinst. Dass du nicht einfach nur Beobachter bist, sondern dass du Teil unserer Welt geworden bist. Danke für Weihnachten. Danke für die Hoffnung und das Licht und die Freude und die Liebe und die Perspektive. Danke für die Kraft, mit der du unsere Welt veränderst. Danke für deine Liebe, die nicht einfach nur Worte sind, sondern auch ganz praktisch erfahrbar ist. Danke dürfen wir heute Morgen, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch zum wiederholten Mal und ganz bewusst sagen, der Herr ist mein Hirte. Und ich möchte gern, dass ich das immer wieder mich auch daran erinnere und dass wir uns daran erinnern, Herr, wenn es uns nicht so gut geht, dass du da bist. dass du für uns sorgst und dass wir mit dir reden dürfen. Amen. Herzliche Einladung, nächsten Sonntag dabei zu sein. Dann werden wir den Psalm abschließen. Ich möchte zum Ende vom Jahr fertig werden mit dem Psalm. Dann geht es ums Thema Leben im Überfluss.